Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Christina Blumrath und in dieser Sendung werden wir uns über Lebenslust unterhalten. Was eigentlich ist Lebenslust? Wie kann man Lebenslust erhalten, erreichen, verlängern? Ist das möglich? Ich habe im Studio zu Gast Dr. Manfred Lütz, einen Experten zu Fragen der Lebenslust. Sie haben einen Bestseller geschrieben, der sich mit diesem Thema befasst, mit dem Untertitel Wieder die Diät-Sadisten, den Gesundheitswahn und den Fitnesskult. Herr Dr. Lütz, Sie sind Psychiater, also Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie haben Theologie studiert und auch Philosophie studiert und Sie wissen eigentlich alles über den Menschen. Was ist Lebenslust?
Naja, ich weiß nicht alles über den Menschen, sonst wäre das Leben ja nicht mehr spannend. Also ich erfahre jeden Tag Neues. Was Lebenslust genau ist, also mein Eindruck ist, dass die Leute zumindest Freude und Spaß am Leben sich heute dadurch vermiesen, dass sie eine neue Religion erfunden haben. Also die Leute glauben heute nicht mehr an den lieben Gott, sondern sie glauben an die Gesundheit und alles, was man früher für den lieben Gott hat, Wallfahrten, Fasten, also was, strenge Maßnahmen, das tut man heute für die Gesundheit. Es gibt Menschen, die leben sozusagen gar nicht mehr richtig, sondern die leben nur noch vorbeugend und sterben dann gesund. Aber auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot. Also ich glaube, dass Menschen heute die Freude am Leben, Spaß am Leben, sich mit der Begründung nehmen, dass man dauernd sich im Fitnessstudio durch gutes Essen, durch gute Ernährung fit machen muss für das eigentliche Leben. Und wenn es dann passieren könnte, sterben sie.
Was denn eigentlich sind die Ursachen für diesen Gesundheitswahn? Wahn ist ja eigentlich schon krank.
Also ich glaube, dass der Mensch sozusagen unheilbar religiös ist. Ich glaube, jeder Mensch ist religiös und ich bin Katholik und wir glauben ja gerade als Katholiken, dass die Alten haben mal gesagt, die Anima Naturaliter Christiana ist, dass die Seele sozusagen von Natur aus christlich ist. Und wenn man sich unsere Gesellschaft, zumindest in Deutschland heutzutage, anguckt, fragt man sich, ob das noch so stimmen kann. Denn die Leute gehen nicht mehr so sehr in die Kirche, das Christentum ist kaum noch bekannt in vielen Kreisen. Aber ich glaube eben, dass die Sehnsucht nach so etwas wie ewigem Leben und ewiger Glückseligkeit, auch nach Erlösung durch Gott, dass diese Sehnsucht wahnsinnig stark ist. Und dass die sich heute, dass der Kampf gegen die Sterblichkeit heute in der Gesundheitsreligion stattfindet. Das heißt, man versucht, den Tod mit allen Kräften und mit viel guten Werken sozusagen zu vermeiden. Aber das scheitert. Und die Menschen verpassen ihr Leben. Und das Tragische ist im Grunde, um den Tod zu vermeiden. Und alle Welt kämpft gegen den Tod. Um den Tod zu vermeiden, nehmen sich die Leute das Leben. Das heißt, sie nehmen sich unwiederholbare Lebenszeit, die sie nie wiederbekommen. Und sind überhaupt nicht mehr in der Lage, einen unwiederholbaren Moment zu genießen. Also eine wunderschöne Melodie mal einfach zu genießen und nicht gleich zu fragen, wo kriege ich das auf CD, wie kann ich das wiederholen? Nichts kann man wiederholen, überhaupt nichts. Und sich das bewusst zu machen, dass man gar nichts wiederholen kann, ist schon mal eine Voraussetzung dafür, so etwas wie Lebenslust erleben zu können.
Nun haben Sie gesagt, dass die Menschen tief religiös sind, eine Sehnsucht nach Religion haben. Sie hatten ja eine Religion, also Sie könnten ja nun einfach Christen sein. Warum müssen Sie sich so fanatisch einer selbstgezimmerten Gesundheitsreligion zuwenden? Was soll das?
Ich habe vor einigen Jahren ein anderes Buch geschrieben, das heißt Der blockierte Riese, Psychoanalyse der katholischen Kirche. Und habe in diesem Buch ein bisschen darauf hingewiesen, ja, dass in unserer vaterlosen Gesellschaft, wie man mal gesagt hat, wo Autoritäten in Deutschland völlig inzwischen in Krise geraten sind, die einzig gebliebene Autorität noch die katholische Kirche ist. Und diese ganze deutsche Gesellschaft pubertiert gegen diese katholische Kirche. Der eigene Vater, der geht mit dem Sohn, geht der in die Disco oder Haschisch rauchen. Also gegen den eigenen Vater kann man nicht mehr protestieren. Pubertät ist gar nicht mehr möglich. Aber gegen den heiligen Vater, gegen den Papst, da kann man protestieren. Und so gibt es eine, wie ich finde, ziemlich unerwachsene Mentalität in Deutschland, dauernd gegen Papi zu sein, also gegen den Heiligen Vater, gegen den Papst. Und man zimmert sich ein Klischee von der katholischen Kirche, was so primitiv ist, dass die katholische Kirche sozusagen eine Institution ist zur Verhinderung sexueller Freude, dass das nicht keinen Spaß macht, dass sie frauenfeindlich ist, lustfeindlich, all sowas, was alles Quatsch ist, nachweisbar Quatsch. Ich habe das auch nachgewiesen, dass es Quatsch ist. Nur dadurch, dass dieses Klischee immer weitergetragen wird und übrigens dass Katholiken das zum Teil bestätigen. Wir bezahlen ja in Deutschland, die katholische Kirche leistet sich den Luxus, die eigenen Kirchenkritiker auch noch selbst zu bezahlen. Das ist schon ganz absurd zum Teil. Also wir produzieren dieses Klischee in die Öffentlichkeit, sodass für junge Menschen zumal das ja nicht sehr attraktiv erscheint. Und auch die ganze Atmosphäre erscheint nicht sehr attraktiv. Da muss man auch mal sagen, das gilt für Konservative und Progressive. Beide Gruppen in der Kirche klagen und jammern nur noch, jeweils über die andere Fraktion. Und diese, also man sagt, psychologisch sagt man, jammern macht gesellig. Also wenn man gemeinsam über jemanden klagt, das stabilisiert die Gruppe, die Stimmung steigt, der Alkoholspiegel steigt und so. Aber man kann es mit dem, wie mit allen guten Sachen vielleicht auch übertreiben. Und mir scheint, dass es in der deutschen Kirche, auch in der deutschen Gesellschaft, mit der Jammerei über katholische Kirche total übertrieben wird. Und gut, das Tragische nur daran ist, dass das Wertvolle, die Schätze eigentlich des Glaubens, das, was sozusagen dem Leben Sinn geben kann, also Fragen auf Leben und Tod, dass diese Fragen gar nicht mehr in die Öffentlichkeit kommen, wenn man immer nur über Zölibat, Frauenpriestertum und all so zweitwichtige Dinge spricht. Alles Fragen, die im Grunde die Sterbebettprüfung nicht bestehen. Also auf dem Sterbebett wird mich nicht die Frage nach dem Zölibat interessieren, egal wie ich dazu stehe, auch nicht die Frage nach dem Frauenpriestertum, nicht die Frage, was weiß ich, nach Demokratie in der Kirche oder was. Auf dem Sterbebett wird mich die Frage interessieren, wie finde ich einen gnädigen Gott? Und über solche entscheidenden Fragen müssten wir mehr reden. Und ich glaube, wenn wir das wieder mehr tun würden, dann könnten Menschen sich auch mal von diesem Gesundheitsfanatismus emanzipieren, sozusagen, und dann im Christentum und auch in der Kirche eigentlich eine Freiheit finden, die ihnen im Fitnessstudio nicht gelassen wird.
Nun tun Sie das ja nicht. In Ihrer Lebenslust führen Sie auf, dass die Leute Lebenslust mit Gesundheit gleichsetzen. Gesundheit ist zwar auch den Katholiken nicht fremd, und auch das ist ein hohes Gut, aber es ist eben nicht das höchste Gut. Und in unserer Gesellschaft, sagen Sie, ist die Gesundheit das höchste Gut. Alles verlangt danach. Die Qualität der Gesundheit, davon ist abhängig die Qualität der Lebenslust. Warum?
Also wie ich eben schon sagte, ich glaube, dass in der Tat im Christentum die Leute nicht mehr den Sinn des Lebens finden, aber dass sie weiterhin eine religiöse Sehnsucht haben und deswegen dann das Ganze aus der Transzendenz, also ewiges Leben, was für uns ja über dieses irdische Leben hinausgeht, über den Tod hinausgeht. Und das ist ja auch das Befreiende eigentlich der christlichen Botschaft.
Das heißt also, die Angst vor dem Tod?
Dieses Transzendente sozusagen nicht mehr da ist. Und das wird dann ins Diesseits geholt. Das heißt, man versucht sozusagen so etwas wie ewiges Leben hier und jetzt, Apokalypse now. Und das funktioniert nicht.
Das ist aber auch die Angst vor dem Tod, weil man den Tod nicht kennt.
Ja, ich glaube, dass die Angst vor dem Tod die Urfrage des Menschen ist und die Frage, mit der religiöse Fragen beginnen. Und diese Frage wird inzwischen an den Onkel Doktor delegiert. Der muss gute Untersuchungen machen, der muss gute Therapien anbieten. Und wenn jemand dann stirbt, dann ist das eine Panne, also Klage, da muss der Richter ran, das kann doch nicht wahr sein. Der Großvater ist mit 90 ins Krankenhaus eingeliefert worden und ist da gestorben, da muss was schiefgegangen sein. Ich meine, es geht ja manchmal auch was schief, aber man stirbt auch mal mit 90.
Sie haben so eine lustige These hier aufgestellt, gesund ist, wer zu wenig untersucht wird.
Ja, ist nicht eine These von mir. Die Frage ist, was ist eigentlich Gesundheit? Also die Leute, alle Welt redet von Gesundheit, 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 aber keiner weiß eigentlich genau, was das ist. Was Krankheiten sind, das wissen wir einigermaßen. Es gibt ein ICD-10 für Ärzte, also hat die Weltgesundheitsorganisation aufgestellt, also die internationale Klassifikation von Krankheiten. Aber was ist eigentlich Gesundheit? Man könnte sagen, gesund ist irgendwie der statistische Durchschnitt, aber mit dem statistischen Durchschnitt ist das auch so eine Sache. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat ein berühmter Psychiater mal die Frage untersucht, was eigentlich normale Intelligenz sei, statistisch. Und dabei kam er zum Ergebnis, normal ist leichter Schwachsinn. Also, weil es gibt wenige Begabte, wie wir hier oder so und die Zuschauer. Und es gibt aber viel minder Begabte. Und wenn Sie den statistischen Durchschnitt machen, kommt leichter Schwachsinn raus. Und wenn man manchmal abends so Nachrichten guckt, hat man auch den Eindruck, stimmt irgendwie. Aber dennoch nicht so ganz befriedigend als Definition. Und ein berühmter innerer Mediziner in Deutschland, Rudolf Gross, Nestor der inneren Medizin in Deutschland, der übrigens mein Buch auch Korrektur gelesen hat, damit da kein internistischer Schwachsinn drin steht, der hat mal gesagt, ob jemand gesund ist, das hängt davon ab, wie viele Untersuchungen man macht. Machen wir 5 Untersuchungen, sind auch 90% gesund. Macht man 10 Untersuchungen, sind auch 80% gesund. Machen wir 20 Untersuchungen, er hat das genau untersucht, sind auch 36% gesund. Macht mal 50 Untersuchungen, hat jeder irgendeinen pathologischen Wert, das müssen wir weiter untersuchen. Sodass man tatsächlich zum Ergebnis gekommen ist, gesund ist eine Person, die nicht ausreichend untersucht wurde. oder die häufigste Krankheit ist die Diagnose. Oder Aldous Huxley hier in Amerika hat er mal gesagt, die Medizin ist so weit fortgeschritten, dass niemand mehr gesund ist.
Also, das heißt, wenn man sich nur lang genug mit einer Diagnose beschäftigt, ja, dann kann man diagnostizieren, dass man krank ist.
Ja, gucken Sie mal im Fernsehen sich Gesundheitssendungen an, anschließend fühlen Sie sich auch irgendwie krank. Lesen Sie mal irgendein Psychologiebuch, anschließend haben Sie auch den Eindruck, mit Ihrer Mutterbeziehung stimmt irgendwas nicht. Also es gibt genügend inzwischen auch in die Öffentlichkeit gebrachte Gesundheitsliteratur, die dazu führt, dass alle Leute irgendwie nachdenklich werden, ob sie nicht vielleicht doch noch ein paar mehr Körner essen könnten oder noch ein bisschen mehr ins Fitnessstudio gehen würden, weil sie dann vielleicht ein bisschen älter werden könnten. Ein guter Freund von mir, der rennt immer durch Wälder. Und ich habe gesagt, ich bin sicher, dass dadurch, dass du durch die Wälder rennst, wirst du sicher älter, als wenn du geworden wärst, wenn du nicht durch die Wälder gerannt wärst. Da war er ganz stolz. Dann habe ich aber gesagt, also ich fürchte, aber du wirst nur präzise so viel älter, wie du mit hängender Zunge durch die Wälder gelaufen bist. Da hat er mich fast erdrosselt. Also humorvoll ist die Gesundheitsreligion auch nicht sehr. Man kann heute über alles Scherze machen. Also über Jesus Christus kann man in Deutschland jeden albernen Scherz machen. Das ist dramatisch inzwischen. Bei der Gesundheit, da hört der Spaß auf. Und in meinem Buch fängt er da an.
Wo ist denn eigentlich jetzt das Problem dieses Gesundheitswahns? Die Ärzte gaukeln vor, dass es möglich ist, fast alle Krankheiten zu heilen.
Nicht die Ärzte. Die Ärzte sind nicht das Problem. Also ich bin selbst Arzt. Natürlich sind auch die Ärzte das Problem, weil sie auch zur Gesellschaft gehören und weil sie auch Geld verdienen wollen. Gut, wie alle Welt, aber das Problem ist eine gesellschaftliche Atmosphäre, die dazu vorbereitet. Das heißt, wenn alle Welt, also bei uns bei Geburtstagsfeiern zum Beispiel, bei jeder Geburtstagsfeier über die 60 wird mindestens in einer Festrede der Satz fallen bei uns in Deutschland. Und das höchste Gut, meine Damen und Herren, ist doch die Gesundheit. Allgemeiner Beifall einschließlich des Ortspfarrers. Dabei ist ein so zerbrechliches Gut wie die Gesundheit in der gesamten philosophischen Tradition des Ostens und des Westens niemals der Güterhöchstes gewesen. Also bei Immanuel Kant war es die Einheit von Heiligkeit und Glückseligkeit oder Gott, aber niemals die Gesundheit. Doch heute herrscht die Gesundheit majestätisch als höchstes Gut. Und das führt im Grunde dazu, wenn das das höchste Gut ist, muss man natürlich alles dafür tun. Und das ganze Leben, auch die ganze Lust am Leben, wird aufgesogen durch strengste Pflichten dieser asketischen Gesundheitsreligion. Sie müssen schreckliche Dinge essen, Körner und so weiter. Je schrecklicher etwas schmeckt, desto gesünder soll es angeblich sein. Wenn Sie öffentlich mit einer fetten Bratwurst bei uns in Deutschland gesehen werden, kann es Ihnen passieren, dass Sie angesprochen werden, das sei doch ungesund. Raucher werden inzwischen behandelt wie bei einer Rassendiskriminierung geradezu. Sie dürfen über Raucher bei uns in Deutschland jede abfällige Bemerkung machen. Die können Sie mit allen Schimpfworten belegen. Das ist alles erlaubt. Sie gelten als Heiliger der Gesundheitsreligion. Raucher beschuldigen sich selbst heftigst und finden es völlig richtig, dass sie eingesperrt werden. Also in Irland zum Beispiel werden sie im Winter draußen in die Kälte geschickt und stehen da zu kleinen, bedauernswerten Gruppen zitternd und rauchen. Wenn sie Mitleid damit äußern, gelten sie als völlig geschmacklos. Das heißt, es gibt auch eine strenge Political Correctness. Also sie müssen diese ganzen Dinge natürlich auch gut finden. Also fragen Sie mal jemanden, der Körner isst, ob ihm das schmeckt. Der sagt immer ja, obwohl es schrecklich ist. Man sieht auch, wie er leidet. Aber man darf keine Scherze machen. Ich habe einen guten, also bei der Scherzfrage, ich habe einen guten Freund, rheinischer Pfarrer, Rheinland. Wir sind alle so ein bisschen humorvoller im Rheinland. Und ging der neulich, stehe ich vor seiner Kirche mit ihm, geht er zur Kirchentür zurück, macht die Kirchentür zu, kommt wieder zu mir, zündet sich eine Zigarette an mit der Bemerkung, er muss ja nicht alles sehen, zieht den Rauch dann tief in die Lunge hinein und macht in die Ferne schauend die nachdenkliche Bemerkung, warum soll meine Lunge eigentlich älter werden als ich? Wenn Sie eine solche Bemerkung heutzutage in einem entsprechend gesundheitsreligiös bewegten Kreis machen, haben Sie mit allen Reaktionen zu rechnen, die im Mittelalter auf Gotteslästerung standen. Das können Sie doch nun wirklich nicht sagen. Also wenn das jemand mit Bronchialkarzinom hört, skandalös. Oder die Bemerkung, wer früher stirbt, lebt länger ewig, die theologisch völlig präzise ist, löst auch in Kirchenkreisen blankes Entsetzen aus. Ich habe einen Vortrag, der etwas kabarettartig ist, über dieses Buch gehalten, vor 600 Frauen nach Krebs. Also in Deutschland gibt es einen Bundesverband von Frauen nach Krebs.
Also die vom Krebs genesen sind.
Die vom Krebs genesen sind und die so Selbsthilfegruppen für krebskranke Frauen haben. Und dann habe ich überlegt, ob ich diesen Scherz, den ich Ihnen gerade erzählt habe, da mache. Und ich habe ihn gemacht und die haben herzlichst gelacht, weil die den Tod nicht verdrängen. Die wissen, wovon sie reden. Die haben die Erfahrung gemacht. Aber in der Gesellschaft dürfen sie keine Scherze über Tod, Krebs oder irgendetwas machen. Das ist absolut tabuisiert. Wir sind alle unsterblich, vor allem, weil wir ins Fitnessstudio gehen und weil wir Körner essen. Und wenn jemand stirbt, hat er zu wenig Körner gegessen.
Können Sie sich eigentlich selber dieser Gesundheitsreligion entziehen?
Ja, indem ich zum Beispiel hier sitze und Wasser trinke.
Nein, aber jetzt ganz im Ernst. Also Sie sind nicht diesem Fitnesskult verfallen. Obwohl Sie ja selber Arzt sind, kennen Sie ja eigentlich die Möglichkeiten. Oder glauben Sie nicht daran?
Also ich glaube nicht an den Fitnesskult, aber jetzt mal ganz realistisch gesprochen. Mir geht es in meinem Buch darum, dass dieses Pathos, dieses schwülstige Gesundheitsgeschwätz endlich wegbleibt. Gesundheit, das müssen wir als Christen sagen, ist ein hohes Gut. Also ich sage überhaupt nicht, dass das gering zu achten ist. Wir müssen, der Apostel Paulus sagt, der Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir müssen etwas tun für die Gesundheit. Ich bin durchaus nicht dagegen, dass man mal ins Fitnessstudio geht. Wir sitzen ja sehr ungemütlich auf irgendwelchen Bürostühlen rum. Wir machen keinen Ausgleichssport. Wir dauernd dieses Fastfood zu essen, ist vielleicht auch nicht das Dollste. Also da mal ein bisschen gesündere Ausgleichsnahrung zu haben. Da habe ich alles nichts gegen. Nur wenn das so missionarisch wird, also wenn das so schwülstig, religiös, verbrämt wird, dann werde ich sehr ironisch. Weil also ich glaube an Jesus Christus und nicht an die Gesundheit.
Nun haben wir natürlich jetzt im 20. Jahrhundert oder seit dem 20. Jahrhundert riesige Kathedralen, die Krankenhäuser sind. Oder die Krankenhäuser sind Kathedralen, die vorgaukeln, dass die Heilung jeglicher Krankheiten einfach möglich ist. Wie soll man sich dem entziehen?
Also ich habe viel jetzt auf Ärztekongressen geredet, auch international, und war am Anfang etwas besorgt, weil ich auch ironische Bemerkungen über Chefärzte mache, wie die das aufnehmen würden. Und die waren total erleichtert. Weil in Wirklichkeit Ärzte nämlich gar nicht gerne Halbgötter sind. Also jedenfalls Ärzte, die ihren Verstand noch beieinander haben. Aber die Erwartung der Gesellschaft ist so. Sehen Sie mal in Amerika die Kunstfehlerprozesse. Wenn tatsächlich Gesundheit das höchste Gut ist, dann sind natürlich Millionen als Haftpflichtausgleichszahlung noch zu wenig. Wenn es das höchste Gut ist und ein Arzt durch einen Kunstfehler tatsächlich jemanden krank gemacht hat oder dass der sogar stirbt, dann ist eigentlich nicht der richtige Betrag 10 Millionen Dollar, nicht eine Milliarde Dollar, sondern unendlich. Und von daher ist diese ganze Entwicklung völlig konsequent. Ja? Nur ich glaube, wir sind letztlich in einer Sackgasse gelandet. Wir müssen erkennen, Gesundheit ist ein hohes Gut. Und wir können eigentlich nur gesund mit der Gesundheit umgehen, wenn wir es abwägen können. Wenn wir sagen können, gut, also für die Gesundheit wäre es jetzt vielleicht gut, ins Fitnessstudio zu gehen. Aber meine Nachbarin stirbt. Es ist besser, ich gehe dahin und halte ihr die Hand. Das ist nicht gesund für mich, ist auch nicht gesund für sie, aber es ist gut. Und dass so eine Abwägung im Grunde wieder möglich ist und nicht die Gesundheitsreligion, die Leute sozusagen dauernd zwingt, ordensregelartig. Also die haben ja, also ein durchschnittlicher Gesundheitsgläubiger, der geht ja strengeren Regeln nach als die strengste mittelalterliche Ordensregel vorstellt. Also Essensregeln, Verhaltensregeln, wann sie aufzustehen haben, wann sie ins Bett zu gehen haben. Also es ist ja alles geregelt inzwischen. Und wenn es nicht funktioniert und er trotzdem krank wird, dann beschuldigt er nicht den Arzt, der die Vorschriften gemacht hat, sondern dann sagt er, ja, ich war ja auch nicht konsequent genug und ich habe da zweimal habe ich das Laufen ausgelassen und dann habe ich heimlich eine Knackwurst gegessen. Also Sündenbewusstsein wird auch ganz intensiv, ganz interessant. In Deutschland, den Ausdruck Sünde trifft man in der Kirche bei uns in Deutschland gar nicht mehr an. Also, weil das klingt so hart, nicht wahr? In der Kirche sagt man, also jemand ist ein Stück weit vom Weg abgekommen oder er hat eine Mutterproblematik und deswegen den Vater umgebracht, was man verstehen kann. Also man versteht das. Also Sünde, das ist zu hart. In Deutschland kommt der Ausdruck Sünde eigentlich nur noch im Zusammenhang mit Sahnetochter vor. Also da habe ich mal wieder ein bisschen gesündigt, habe ich eine Sahnetochter gegessen oder Ernährungssünden. So. Das heißt, auch die ganze Begrifflichkeit ist inzwischen in diese Gesundheitsreligion übergegangen.
Nun betreiben natürlich die Leute mittlerweile, das beschreiben Sie so schön, auf der Suche nach der Gesundheit so eine Art Gesundheitswallfahrt. Wobei sie vielleicht viel besser bei einer katholischen Wallfahrt dabei wären, weil da die Lebenslust tatsächlich beinhaltet ist.
Naja, also bei uns in Köln, sag mal, ich weiß nicht, wie das jetzt in Amerika ist, aber bei uns jedenfalls ist es so, je weiter weg der Experte ist, desto höher ist die Heilserwartung. Also wenn man direkt um die Ecke zum Arzt gehen könnte, das kann ja nicht sein. Also man muss weit weg. Also so ab 150 Kilometer erwartet man Erfolge. sodass bei uns in Köln die Leute bis nach Hannover fahren, das ist, was weiß ich, 300 Kilometer entfernt, um da eine Untersuchung machen zu lassen, weil nur die Experten in Hannover können das richtig und die Hannoveraner fahren nach Köln, wegen der gleichen Untersuchung, da zu den Experten, sodass bei uns die Wallfahrtsstraßen der Gesundheitsregion sozusagen die Autobahnen werden. Die fahren immer auf der Autobahn, die Gesundheitsgläubigen, weil sie immer weit wegfahren müssen. Und man erkennt sie auf der Autobahn immer an der fahlen Gesichtsfarbe, weil sie immer nüchtern kommen müssen wegen der Blutabnahme und anschließend nüchtern und blutleer wieder zurückfahren. Also, aber Schachs beiseite. Dieses Wallfahrtsphänomen gibt es in der Tat. Es gibt Gurus, es gibt Gesundheitspäpste, wo man unbedingt hinfahren muss. Und wir beobachten bei uns den bruchlosen Übergang von der katholischen Prozessionstradition in die Chefarztvisite. Zum Beispiel. Also die Chefarztvisite ist ähnlich wie die katholische Prozession. Hat sie nicht irgendeinen Zweck, sondern sie ist in sich sinnvoll sozusagen. Zwecklos ist sie deswegen, weil man kann, also ich bin selbst Chefarzt eines Krankenhauses, ich mache das aber nicht so. Man kann als Chefarzt die Informationen für die Chefarztvisite viel besser kriegen, wenn man mal in die Kurve des Patienten guckt oder mal den Assistenzarzt fragt oder noch besser die Stationsschwester, die weiß nämlich meistens viel besser. Aber nein, der Ritus muss sein, der Patient erwartet das, war der Chef schon da. Und dann entspinnt sich die Prozession, voran die Schwestern, Schülerinnen als Ministrant, und dann die Schwestern, dann die Stationsschwester mit der heiligen Schrift, der Kurve des Patienten, dann kommen die Assistenzärzte, der Oberarzt und schließlich er, der Chef. Der Chef ist meistens schon etwas älter, nicht mehr so orientiert in seinem Fach, kann aber seine Rechnungen noch gut lesen und wirkt vor allem sehr würdevoll. Im ersten Zimmer flüstert ihm die Stationsschwester den Namen des ersten Patienten zu, man kann im Alter ja mal was vergessen. Und dann kommen die gleichen Fragen wie letzte Woche, weil er hat auch seine Fragen vergessen. Dann kommen die gleichen Antworten, wie in der Heiligen Messe. Und dann kommt es zum Höhepunkt der Chefvisite. Der Chefarzt wird nämlich sakralsprachlich. Also bei uns in Deutschland ist es inzwischen üblich, dass auch im katholischen Gottesdienst Griechisch und Latein kaum mehr vorkommen. Aber in der Gesundheitsreligion sind sie wahnsinnig wichtig. Ein Chefarzt, den man komplett versteht, gilt als inkompetent. Und zum Höhepunkt der Chefvisite sagt der Chefarzt dann nachdenklich zum Oberarzt: Wissen Sie, Herr Kollege, ich halte das doch am ehesten für eine idiopathische Störung. Der Chef hat idiopathisch gesagt. Der Patient ist zu tief ergriffen, nicht idiopathisch. Chef schwebt aus dem Zimmer heraus und da ist der Patient sofort am Telefon, ruft zu Hause an, fragt seine Frau, sag mal, er hat idiopathisch gesagt, kannst du mal im Gesundheitslexikon nachgucken, was das eigentlich heißt? Die Frau geht ans Gesundheitslexikon, kommt zurück und sagt, idiopathisch heißt, wir wissen nicht, woran es liegt. Und deswegen rate ich immer dringend vor der Abschaffung, von der Anschaffung von Gesundheitslexika ab, weil sie den Placebo-Effekt verhindern. Also, wie am Beispiel dieser Chefarztvisite kann man im Grunde, ich habe das in meinem Buch mal ein bisschen nachvollzogen, in fast allen Bereichen religiöse Üblichkeiten sehen. Und die werden auch alle sozusagen lampfromm von den Leuten betrieben. Es gibt bei uns Gesundheitssendungen. Also früher gab es viele religiöse Sendungen im Fernsehen. Inzwischen gibt es jeden Abend irgendein Gesundheitsmagazin im Fernsehen. Jeden Abend. Wo sie feststellen können, dass sie sich mit...
Hello and welcome back to this series on divine wisdom. My name is Father Killian Byrne, and this is the 8th episode in which I want to look at what is the authentic true devotion or consecration to Mary. Also to ask the questions, what are its effects in our lives and how do we grow in this devotion? These are questions I hope to address during this talk and the next talk. De Montfort says that there are several true devotions to Our Lady, which he classifies into three main groups. First group he calls devotion without special practices. He says this consists in fulfilling our Christian duties, avoiding mortal sin, acting more out of love than fear, praying to Our Lady now and then, honouring her as the Mother of God, yet without any special devotion to her. But also there's a second group which he calls devotion with special practices. For Louis-Marie de Montfort, this consists in offering Our Lady feelings of love and esteem. Sometimes you see that reflected beautifully in the Marian shrines such as Lourdes and Fatima, offering to Our Blessed Lady feelings of confidence and veneration as the Mother of God.